Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series von Partner in Crime und Studio Bummens. Meine Kollegin Paulina Kraser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Paulina ist an jedem Prozesstag im Gericht und erzählt uns danach, was passiert ist, bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist Folge 9. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, dann fangt von vorne an. Die nächste und voraussichtlich letzte Folge kommt am 9. April, am Tag nach der Urteilsverkündung. Noch eine Inhaltswarnung. Es geht in dieser Staffel um Depressionen und Suizid. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justitias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale.
26. März 2024. Es ist der letzte Verhandlungstag vor Urteilsverkündung. Dadurch, dass das Gericht noch einen Zusatztermin gebraucht hat, haben wir einen Prozesstag nicht begleitet. Also, ich war natürlich dort, aber es kam keine extra Podcast-Folge dazu raus. Heute werden die Schlussvorträge, auch Plädoyers genannt, erwartet. Den Verfahrensbeteiligten, allen voran dem Angeklagten und seinem Verteidiger, aber auch der Staatsanwaltschaft soll abschließend noch einmal die Gelegenheit gegeben werden, zum Prozess Stellung zu beziehen. Und das gilt auch in Bezug auf das Gutachten des Sachverständigen, der bewerten sollte, ob Isabel R.'s Suizidwunsch frei verantwortlich war. Und dieses Gutachten hat er letzten Freitag vorgestellt. Wie das ausfiel, erfahrt ihr nachher. Aber schon mal so viel vorweg, die Einschätzung des Sachverständigen wurde natürlich von allen Seiten mit Spannung erwartet. Denn ein Gutachten, das Isabel R. die Freiverantwortlichkeit bestätigt, wäre ein großer Gewinn für Dr. Turowski. Eines, das sie ausschließt, wäre problematisch für ihn. Und diese Frage nach der Freiverantwortlichkeit soll der Sachverständige beantworten, ohne je persönlichen Kontakt mit Isabel R. gehabt zu haben. Er soll seine Einschätzung geben, ohne etwas über ihre Mimik, Gestik, Stimme oder Körperhaltung zu wissen. Ohne, dass er sie fragen konnte, warum möchtest du keine weiteren Therapien mehr ausprobieren? Und wieso möchtest du nicht mehr weiterleben? Besonders Letzteres ist für viele schwierig nachzuvollziehen. Viele verstehen nicht, warum manche Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht mehr leben wollen. Deswegen haben wir mit Julian gesprochen, der, genau wie Isabel R., eine wiederkehrende depressive Störung hat, 18 Jahre lang in Therapie war, mehrere Suizidversuche hinter sich hat und vergeblich versucht, bei Vereinen Sterbehilfe zu bekommen. Julian kann uns erklären, wie es ist, sterben zu wollen und dabei keine Hilfe zu kriegen. Jetzt in Folge 9. Bilanz.
Ein bisschen nervös, Julian?
Ja, ich bin ziemlich nervös. Ich konnte die Nacht auch nicht wirklich schlafen.
Das kann ich mir vorstellen, sag ich zu Julian, der mir heute von seinem Wunsch zu sterben erzählen möchte. Der Mann, Mitte 30, sitzt vor seinem Laptop in einer Stadt im Westen Deutschlands und ist mir per Videocall zugeschaltet. Julian hat dunkle Augen und dunkles, lichtes Haar. Seine Gesichtszüge sind sehr jugendlich. Ich bedanke mich bei ihm, dass er mit uns über seine Beweggründe sprechen will und schicke vorweg, dass es für mich vielleicht nicht einfach wird, seine Entscheidung nachzuvollziehen. Auch wenn ich selbst schon schwierige Phasen im Leben hatte, habe ich nie auch nur in Betracht gezogen, lieber gar nicht mehr weiterzuleben. In diesen Zeiten gab es irgendwie trotzdem immer die Hoffnung. Obwohl eigentlich war es mehr die Gewissheit, dass es besser wird. Julian hat die Zusage zu diesem Gespräch große Überwindung gekostet. Aber er sagt, dass es auch ihm wichtig ist, dass jemand Gehör findet, der in einer ähnlichen Situation wie Isabel R. war. Um vielleicht besser zu verstehen, warum sie sterben wollte. An Julians Stimme und der leichten Röte, die seine Wangen emporsteigt, merke ich, wie nervös er ist. Das hat nicht nur damit zu tun, dass er jetzt dieses Interview gibt, sondern vor allem mit seiner ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Und der Grundstein dafür, erklärt er mir, wurde bereits in seiner Kindheit gelegt.
Meine Eltern haben, als ich klein war, sehr viel gestritten und das ging dann teilweise auch mehrere Tage lang und meine Schwester erzählte mir, ich lag dann als Baby einfach da und schrie, während sie einfach nichts Besseres zu tun hatten, als zu streiten und sie sich dann irgendwie um mich gekümmert hat. Und selbst mit dieser Situation auch schon total überfordert war. Und das hat, denke ich, bei mir so dieses sehr tief verankert, diese Welt ist nicht sicher.
Dieses Unsicherheitsgefühl führt im Kindergarten dazu, dass Julian die meiste Zeit alleine spielt. Sein Vater sieht das nicht gern, erzählt er uns und macht ihm Vorwürfe. Bei Julian bewirkt das aber nicht das, was es soll. Anstatt sich mit anderen Kindern zu beschäftigen, verstärkt sich Julians soziale Angst. Der kleine Junge wird zum Einzelgänger. Auch später in der Schule findet Julian keinen Anschluss. Was noch dazu kommt, ist, dass er als Teenager merkt, dass er homosexuell ist. Dafür wird er auf dem Gymnasium gemobbt, sagt er. Julian zieht sich noch weiter zurück. Um mit seiner Einsamkeit und den Ängsten umzugehen, flüchtet er ins Internet. Seine Stressbewältigung heißt von da an Pornos gucken. In seinen Krankenunterlagen, die uns vorliegen, heißt das übersetzt abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Julian ist sich zu diesem Zeitpunkt sicher, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und so fängt er an zu recherchieren, um herauszufinden, warum er so einsam ist. Ein Gedanke verfestigt sich.
Irgendwann habe ich so mir in den Kopf gesetzt, ja, vielleicht habe ich Asperger-Syndrom, weil ich eher so immer wenig mit Menschen zu tun hatte. Und ich habe mich, glaube ich, da auch so drin ein bisschen versteckt, weil das ist nicht heilbar. Dafür kann man auch nicht wirklich selbst was, weil das ist dann einfach so festgelegt und nicht veränderbar. Und so, dass ich dann dachte, ja, dann kann man mir die Schuld nicht dafür geben. Dann habe meine Eltern konfrontiert damit und dass sie mir mal endlich irgendwie zu einem Psychiater oder Neurologen oder sowas gehen sollten. Wir sind dann auch zum Neurologen gegangen, der mich dann zum Kinder- und Jugendpsychiater geschickt hat und der dann aber relativ schnell gesagt hat, nee, das ist kein Autismus, kein Asperger-Syndrom. Und der hat dann eben auch als erstes, glaube ich, Depressionen diagnostiziert.
Als die chronische depressive Störung bei Julian diagnostiziert wird, ist er gerade einmal 17 Jahre alt. Heute, mit 35, glaubt er zu wissen, woher diese Erkrankung bei ihm kommt.
Also ich denke, bei mir sind die Depressionen eine Folge der Ängste. Also dass ich immer wieder Schwierigkeiten habe, in Kontakt zu gehen oder andere Leute anzusprechen und mich dadurch auch einsam und wertlos und einfach auch sehr gefangen darin gefühlt habe und das auch immer wieder ziemlich, ja, die Hoffnung genommen hat auf das Leben.
Nach seinem ersten Besuch beim Psychiater fällt der Startschuss zu einem jahrelangen Behandlungsmarathon. Julian beginnt mit Antidepressiva und Psychotherapie. Doch wirklich helfen tut ihm nichts davon.
Als ich dann das Studium anfing, hatte ich dann auch vor den Kommilitonen immer besonders Angst und bin vor denen eher weggelaufen, statt den Kontakt zu suchen und war deswegen auch sehr einsam und habe es nicht geschafft, wirklich dem Studium auch dadurch folgen zu können. Es war weniger so der Inhalt des Studiums, der zu schwierig für mich war, sondern eher so die emotionalen Dinge zu bewältigen.
Die Einsamkeit überschattet Julians ganzes Leben. Mit 19 Jahren geht es ihm so schlecht, dass er sich in einer psychosomatischen Klinik behandeln lässt. Doch auch hier kann er keine neue Hoffnung finden, sodass er im Februar 2010 zum ersten Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Im letzten Moment entscheidet er sich aber dann doch um.
Dann hatte ich allerdings selbst noch den Krankenwagen gerufen, weil ich so dann dachte, das kann es noch nicht gewesen sein mit meinem Leben. Und dann habe ich mir geschworen, ja, ich tue alles dafür, um da rauszukommen, dass es besser wird. Und dann hatte ich auch erstmal 8 Jahre lang Pause mit Selbstmordversuchen und habe eben wirklich auch alles versucht, dass es besser wird. Also verschiedene Therapien ausprobiert, also Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch fundierte Therapie und auch Psychoanalyse und auch weitere Klinikaufenthalte geplant auch.
Julian geht es dann tatsächlich einige Jahre besser. Wir erinnern uns, auch Isabel R. hatte ihrer Freundin in einer Sprachnachricht erzählt, dass sie 8 Jahre lang Ruhe vor der Depression hatte, bis sie plötzlich wieder von der vollen Breitseite erwischte. Genau so ist es auch bei Julian. 2019 hat er das Gefühl, dass die ganzen Behandlungen umsonst waren und er einfach nicht weiterkommt. Der damals 30-Jährige besorgt sich deswegen illegal ein Medikament zur Selbsttötung.
Mit dem Plan, mich auch umzubringen, das war allerdings so mehr oder minder halb geplant, halb spontan. Also ich hatte schon so immer wieder gedacht, ja, ich will nicht mehr, ich will sterben. Aber hatte nicht irgendwie einen großen Plan, wann ich das nehme, wie ich das nehme, in welcher Situation. Und dann stand die Bewerbung an zu einem Masterstudienplatz in Amsterdam. Und ich war einfach total überfordert, diese Bewerbung zu schreiben. Und dachte, ja, es geht einfach nicht weiter im Leben. Es wird nicht besser, ich bringe mich jetzt um. Und ja, dann hat meine Schwester das verhindert. Da war ich dann einen Tag auf der Intensivstation und dann auch länger in der Psychiatrie.
Was mir an dieser Stelle auffällt, ist, wie nonchalant Julian teilweise über den Fakt spricht, dass er sterben will und dass er es auch schon mehrmals versucht hat. Für mich fühlt sich das Gespräch daher auch ein bisschen surreal an. Schließlich reden wir hier nicht über irgendein sportliches Ziel, das nicht erreicht wurde, sondern über seinen Tod. Ich merke aber auch, dass es mir selbst ein bisschen unangenehm ist, ihn so direkt zu fragen, warum er denn eigentlich unbedingt sterben will. Und ich finde, das hört man auch daran, dass ich gar nicht weiß, wie ich die Frage eigentlich formulieren soll. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Warum möchtest du denn sterben? Dass du da nochmal mehr auf den Grund, nicht auf den Grund, dass dieser Grund nicht zu ändern ist. Weißt du, was ich meine? Also zurück auf deine Gefühle, warum du sterben möchtest.
Also Gefühlsebene ist es einfach so ein riesen wahnsinniger Schmerz, der irgendwie da ist, so diese Einsamkeit. Also so diese eine einerseits so diese Sehnsucht nach Verbindung, aber sich andererseits mit allen Mitteln dagegen zu sträuben und das einfach tut sehr weh. Also wenn ich wirklich an dieses Gefühl rangehe, dann heule ich einfach irgendwie eine Stunde lang oder so. Und da komme ich einfach, bin ich trotz vieler Therapien einfach nicht wirklich weitergekommen.
In dem Moment ringt Julian sichtlich mit sich und Tränen steigen in seine Augen. Er hat mir gesagt, dass er generell eher wenig über sein Innenleben spreche und gegenüber anderen auch selten jammere, wie schlecht es ihm geht. Jetzt lässt er zum ersten Mal während unseres Gesprächs Gefühle zu. Vorher hat Julian noch so klar und reflektiert über seine Erkrankung gesprochen und über die Therapien und die etlichen Medikamente, die er schon probiert hat. Aber jetzt spüre ich zum ersten Mal ganz deutlich, wie sehr er darunter leidet, keine tiefere Verbindung zu Menschen aufbauen zu können und somit nicht gegen seine Einsamkeit anzukommen. Nach seinem zweiten gescheiterten Suizidversuch zieht er zum Masterstudium nach Amsterdam und beginnt auch da eine neue Therapie. Ein Jahr lang versucht er es so, aber auch diese Behandlung bringt ihn nicht weiter. Julian kommt erneut zu dem Schluss, dass er sterben möchte. Und diesmal will er dabei Hilfe haben. Er meldet sich bei einer Klinik, die sich auf Sterbehilfe bei psychisch Erkrankten spezialisiert hat. Doch dort will man ihm nicht helfen. Da sie nicht feststellen können, dass schon alle sinnvollen Behandlungsmethoden ausprobiert wurden, lehnen sie Julian ab. Daraufhin versucht er es bei dem Schweizer Sterbehilfeverein Dignitas. Um hier Mitglied zu werden, muss man keinen Wohnort in der Schweiz haben. Dort erklärt man ihm, dass sie den Prozess starten könnten, sobald ihnen ein psychiatrisches Gutachten über Julians Freiverantwortlichkeit vorliegt. Solch ein Gutachten ist wichtig, weil nur wenn die Freiverantwortlichkeit festgestellt wird, kann man sicher sein, dass der Suizidwunsch Ausdruck des freien Willens und nicht Symptom der psychischen Erkrankung ist. Julian schreibt daraufhin mehrere PsychiaterInnen an. Doch niemand erklärt sich bereit, ihn zu begutachten. Entweder sei keine Zeit oder keine Expertise vorhanden. Er wendet sich dabei unter anderem auch an Johann Spittler. Ihr erinnert euch, das ist der Psychiater, der erst vor kurzem verurteilt wurde, weil er einem psychisch Erkrankten beim Suizid geholfen hat. Spittler zeigt sich bereit, doch als er hört, wie alt Julian ist, schreibt er, dass er ihm nicht helfen kann, weil er nicht glaubt, dass Julian schon jetzt ein endgültiges Urteil über sein Leben fällen kann. Welche Rolle das Alter bei Suizidgedanken spielt, hat uns die Psychiaterin Doktorin Ute Lewitzka erklärt.
Natürlich kommen Suizidgedanken schon sogar in sehr jungem Alter vor. Das ist das eine. Das andere ist ja der Wunsch zu sterben, auch mit der Konsequenz, das ist nicht mehr unumkehrbar etc. Da glaube ich, dass viele Psychiater sich schwer tun, das so einem jungen Menschen zuzugestehen, dass er wirklich dieses Ausmaß überblicken und begreifen kann. Nicht auf der kognitiven Ebene, das heißt nicht im Sinne von, der versteht nicht, dass er dann nicht mehr lebt, aber was das bedeutet für ihn, nämlich nicht gelebtes Leben, also Leben nicht mehr zu erfahren und sich dieser Chance zu berauben, die Konsequenz einer solchen Entscheidung wirklich zu überblicken. Glaube ich, das fällt vielen schwer. Deswegen kann man ihnen nicht das Recht absprechen, das zu tun. Aber deswegen ist man, glaube ich, extrem zögerlich bei diesem sozusagen Gutachten oder Bewerten von, das ist jetzt ein Sterbewunsch und der muss grünes Licht bekommen.
Julian ist frustriert. Es heißt, jeder Mensch hat ein Anrecht auf Suizidhilfe. Aber niemand möchte ihm helfen. Dazu kommt, dass sein Mietvertrag in Amsterdam abläuft und er eigentlich eine neue Wohnung suchen müsste.
Da dachte ich auch, wenn du sowieso sterben willst, warum noch diesen ganzen Horror, eine neue Wohnung in Amsterdam zu finden, mitmachen? Nur um dieses ganze Prozedere der Sterbehilfevereine oder der organisierten Sterbehilfe in den Niederlanden durchlaufen zu können, da mache ich das lieber selbst. Vor allem, da es auch in der Schweiz einfach wahnsinnig teuer ist. Da zahlt man 10.000 Euro und dann dachte ich, für das Geld verbringe ich lieber noch ein paar Tage in einem Luxushotel.
Und das macht Julian. Er fährt nach Hamburg und bucht sich in einer Suite für 3 Nächte ein. Bevor er am 3. Tag seinen Plan in die Tat umsetzen kann, steht die Polizei vor seiner Tür. Julian hatte seiner Familie zuvor vage von seinem Vorhaben erzählt und die hatte rechtzeitig reagiert. Als Julian mir das erzählt, frage ich ihn, wieso er seine Familienmitglieder eingeweiht hat und ob er nicht vielleicht auch irgendwie die Hoffnung hatte, dass man ihn stoppt.
Das hat man mir zwar vorgeworfen, aber das finde ich ist eine ziemliche Fehlinterpretation. Nein, also ich hatte bewusst möglichst wenig gesagt, also mir war es halt wichtig, auch irgendwas zu sagen. Ich wollte halt niemanden so plötzlich damit schocken. Also ich dachte einfach, es ist besser für die Verarbeitung, wenn man so zumindest Bescheid weiß, wann ungefähr und warum und wieso, statt dass es plötzlich einfach so hereinbricht.
Julian möchte nicht gestoppt werden. Er möchte, dass man ihm beim Sterben hilft. Deswegen versucht er es nach seinem Umzug nach Deutschland bei einem der deutschen Vereine. Das ist im Jahr 2021. Hier hält sein Todeswunsch jetzt schon ein Jahr konstant an. Er wird Mitglied bei der DGHS, der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Nach 6 Monaten Mitgliedschaft stellt Julian den Antrag auf Suizidhilfe. Erst nach 8 Monaten bekommt er eine Antwort. In dem Ablehnungsschreiben von April 2023 steht, Zitat, "Für uns muss bei jüngeren Menschen eine Lebenssituation gegeben sein, die in hohem bis höchstem Maße als unerträglich und unveränderbar erscheint. Und diese Unerträglichkeit und Unveränderbarkeit der Lebenssituation müsse laut DGHS nicht nur von der sterbewilligen Person empfunden, sondern auch von dem potenziellen Sterbehelfer bzw. der Sterbehelferin nachempfunden und als, Zitat, vereinbar mit den eigenen fachlichen und ethischen Standards angesehen werden." Die Absage hat also wieder vor allem mit Julians Alter zu tun. Es hatte weder ein Gespräch gegeben, noch wurde Julian nach einem psychiatrischen Gutachten gefragt, das hätte zeigen können, ob Julian das Für und Wider seines Wunsches gegeneinander abwägen kann. Julian sieht sich um sein Recht auf Suizidhilfe gebracht.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Möglichkeiten, die eben das Urteil von Bundesverfassungsgericht eben bietet, auch wirklich ausgeschöpft werden. Also, dass man, solange es eben frei verantwortlich ist und man eben realitätsbezogen da eine Abwägung getroffen hat, auch wenn man psychisch krank ist, sollte man das Recht haben, auch Behandlung verweigern zu können, denke ich. Es wird dann zwar immer wieder gesagt, ja, bei psychischen Erkrankungen kann man nicht so sicher sein, ob nicht vielleicht irgendwann doch wieder eine Besserung eintritt oder doch wieder gut wird. Aber es ist bei körperlichen Krankheiten auch nicht ganz so sicher. Es gibt ja auch, zwar sehr selten, aber Fälle, wo Menschen nach Jahrzehnten aus dem Wachkoma wieder aufwachen. Und deswegen tue ich mir da schwer, dass da so eine harte Unterscheidung gemacht wird. Ja, psychisch Kranke müssen alle Behandlungen durchlaufen, aber körperlich Kranken wird das Recht zugestanden, ja, den Patienten Verfügung zu schreiben, ich möchte nicht künstlich ernährt werden, dann sterben sie einfach, nachdem sie ins Koma gefallen sind. Nach ein paar Tagen oder so.
Doktorin Ute Lewitzka hat uns erklärt, wieso Ärztinnen so ungern sagen, nee, jetzt gibt's nichts mehr, was hilft.
Grundsätzlich fällt es allen Ärzten schwer, von weiteren Behandlungen abzusehen, solange wie sie selbst damit die Hoffnung verknüpfen, dass es helfen kann und dass es Leiden lindern kann. In der Psychiatrie ist es so, dass ich immer wieder erlebt habe, dass Patienten zum Teil tatsächlich sehr lange Behandlungen hinter sich haben. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, und das ist tatsächlich sehr zeitaufwendig, erstens mit dem Patienten sehr lange und sehr genau zu sprechen und zweitens auch wirklich alle Befunde einzuholen, die es dazu gibt, dann stellen wir ganz, ganz oft fest, dass ja, viel versucht wurde, aber viel nicht im Sinne von leitliniengerecht oder nicht so, dass wir sagen würden, dass ein adäquater Therapieversuch durchgeführt wurde.
Was Doktorin Lewitzka meint, ist, dass beispielsweise ein Medikament nicht ausreichend lange oder zu niedrig dosiert gegeben wurde. Allerdings sagt sie auch, dass die Ärztinnen diese Zeit, die es braucht, um wirklich herauszufinden, woran es liegen könne, eigentlich nicht haben. Und dass das an unserem fehlerhaften Gesundheitssystem liegt.
Und das Zweite ist, warum ich mich schwer tue, zu früh die Flinte ins Korn zu werfen, ist, dass ich erlebt habe, dass ganz andere Umgebungsbedingungen oder Ereignisse tatsächlich auch noch eine Wendung bringen können. Bis hin zu, dass es natürlich auch bei psychiatrischen Erkrankungen sogenannte Spontanheilungen gibt. Ich habe auch erlebt, dass Patienten, die lange, lange stationär behandelt worden sind, und wo dann tatsächlich das ganze therapeutische Team ein Stück hilflos ist, dass dann ein sogenannter Milieuwechsel, also die Verlegung eines Betroffenen in eine andere Klinik, noch eine Besserung gebracht hat.
Ob sie denn als Psychiaterin überhaupt irgendwann guten Gewissens aufhören könnte, ihre PatientInnen weiter behandeln zu wollen, haben wir noch gefragt.
Wenn ich an den Punkt kam mit Patienten, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nichts mehr tun, dann geht es für mich im nächsten Schritt um das Annehmen. Also ich habe einen Laien und es ist dann wichtig, das gelingt auch, glaube ich, gut mit psychotherapeutischer Begleitung, genau diesen Zustand so anzunehmen, wie er ist. Und da haben wir auch Vergleiche mit der somatischen Medizin, beispielsweise bei chronischen Schmerzzuständen, ne, wo es gar nicht mehr das Therapieziel sein kann, den Schmerz wegzubekommen, weil das gar nicht realistisch ist, sondern es geht darum, dem Patienten ein Leben mit diesem Schmerz zu ermöglichen? Was kann er oder sie noch tun? Was gibt es noch für Bereiche, wo trotzdem eine gewisse Qualität des Lebens zu erreichen ist? Und das zu fördern und zu stärken, ist dann Aufgabe. Also das heißt, aufgeben nicht im Sinne von den Menschen aufgeben und zu sagen, jetzt ist die Suizidassistenz die Lösung, sondern aufgeben wäre für mich dann in dem Fall zu sagen, momentan habe ich keine anderen Behandlungsoptionen, aber jetzt geht es eben um die Punkte des Annehmens.
Julian hat uns erzählt, dass er bei einem seiner Psychiater das Gefühl hatte, dass er das Scheitern der Therapie als persönliches Versagen angesehen hat. Für Julian stellt aber gerade dieses Nicht-Aufgeben-Können das eigentliche Versagen dar. Mehrere KollegInnen hätten seinem Psychiater geraten, ihn gehen zu lassen, weil weitere Behandlungen nicht erfolgversprechend gewesen wären. Sein Psychiater habe stattdessen hinter Julians Rücken seiner Schwester geraten, den geplanten Suizid zu verhindern. Für Julian sei das ein großer Vertrauensbruch gewesen, der seine Motivation, die Therapie weiterzumachen, nur noch mehr verringert hat. Nun wissen wir aus diesem Podcast, dass es bei der Suizidhilfe in Deutschland gar nicht darauf ankommt, ob man nun schon alle Therapien ausprobiert hat oder nicht, sondern nur darauf, ob man die Behandlungsalternativen kennt. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Suizidentscheidung frei verantwortlich gefällt werden kann. Ich habe Julian gefragt, ob er der Meinung ist, dass sein Wunsch auf seinem freien Willen beruht.
Ja, weil ich habe mich auch mit den noch denkbaren Optionen wirklich auch auseinandergesetzt und auch erst Gespräche gesucht, um zu eben zu eruieren, ob das was Passendes sein könnte für mich oder nicht. Und das hat mein Psychiater auch etwas fehlinterpretiert, der dann immer wieder meinte, ja, du willst doch eigentlich Therapie, du willst doch nicht sterben. Und ich habe ihm gesagt, nein, das ist nicht so. Ich muss doch für die Abwägung auch wirklich die Therapien mir anschauen. Ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich mache das nur, um eben eine bessere Entscheidung zu treffen. Und das hat er irgendwie nicht verstanden.
Julian erhofft sich generell mehr Verständnis von PsychiaterInnen für Menschen mit Sterbewunsch und findet, dass es nicht unbedingt diejenigen sein sollten, die darüber entscheiden, ob jemand mit psychischer Erkrankung Hilfe beim Suizid bekommt oder nicht.
Psychiater können auch nicht in den Kopf hineinschauen und können sich auch nur auf das verlassen, was man ihnen erzählt und das auf Realitätsbezug abchecken und irgendwie auf Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. Aber dazu muss man nicht Medizin studiert haben und eine Psychiaterausbildung gemacht haben. Dass man das unbedingt diesen Psychiatern überlassen muss, also das ist ja teilweise so, dass rein... Wenn man an Selbstmord denkt, ist gleich als krank angesehen wird in der Psychiatrie.
Julian, es ist außerdem wichtig, dass zwischen dem Impulssuizid und dem, wie er es nennt, bilanzierten Suizid unterschieden wird. Dass man die nicht in einen Topf wirft.
Der bilanzierte Suizid, der lange überlegt wird, oder der Suizid, der aus einer spontanen, akuten Krise heraus resultiert, da fühle ich mich dann oft auch so ungerecht behandelt. Und nur weil jetzt eben manche das aus einer Krise heraus machen, darf ich jetzt nicht sterben, weil das eben generell verhindert werden muss.
Er sieht aber auch ein, dass Suizidprävention wichtig ist und Menschen geholfen werden muss, die aus einer Krise heraus Suizidgedanken entwickeln. Und er ist der Meinung, dass in so akuten Phasen Suizidhilfe für die Betroffenen nicht erlaubt sein sollte. Julian selbst ordnet sich da aber nicht ein. Denn er sei zu seinem Entschluss zu sterben auch schon in Situationen gekommen, in denen es ihm eigentlich gut ging.
Ich bin auch zum Beispiel nochmal zur Verwandtschaft in die USA gereist, um einfach Abstand von allem zu haben, vielleicht dort auf andere Gedanken zu kommen. Und dann bin ich da so am Strand bei Los Angeles in der Sonne im Fahrrad so vorbeigefahren und dachte, im Moment ist doch eigentlich alles gut. Warum willst du denn sterben? Und dann dachte ich, ja, aber es bleibt eben nicht so. Es wird wahrscheinlich wieder kommen, dass ich meine inneren Kämpfe habe, dass ich eben es mir schlecht geht.
Ich verstehe, was Julian sagt, aber trotzdem ist es schwer für mich, das alles in Einklang zu bringen. Also Ein junger Mann, der körperlich fit ist, der ein Bachelorstudium mit super Noten abschließen konnte, in Amsterdam gewohnt hat und mit dem Fahrrad am Strand von Los Angeles entlang radelt. Wieso möchte so jemand sterben? Frage ich ihn.
Da fällt mir dann die Studie, zum Beispiel die Harvard-Studie von Waldinger ein. Da wurden ja Menschen irgendwie das ganze Leben lang begleitet und da wurde untersucht, wie glücklich sie in ihrem Leben sind. Und da hat man herausgefunden, eigentlich spielt es nur die Rolle, wie die Qualität der Beziehungen ist. Also es ist egal, wie reich sie sind, wie viele Beziehungen sie zu anderen Menschen haben. Es ist wirklich nur, wie stark sie sich jemanden wirklich verbunden fühlen und wo sie das Gefühl haben, sie können sich auch auf jemanden wirklich verlassen. Und das habe ich einfach nicht.
Julian hat selbst bei seiner Familie nicht das Gefühl, sich auf sie verlassen zu können. Obwohl er weiß, dass er es eigentlich könnte. Trotzdem möchte er seinen Eltern und seinen Geschwistern die Gelegenheit bieten, besser mit seiner Entscheidung leben zu können. Deshalb hat er vor 2 Jahren eine Familientherapie mit ihnen gemacht. Damit wollte er sie auch davon überzeugen, dass sein Sterbewunsch wohl überlegt ist. Bei seinen Eltern gelang ihm das nicht. Seine Schwester sagte zwar, sie würde ihn verstehen, akzeptieren könne sie die Entscheidung trotzdem nicht. Warum glaubst du, möchten sie nicht, dass du das bekommst, was du eigentlich dir wünschst?
Nee, es bedeutet natürlich einen Verlust. Und Menschen verlieren einfach auch generell ungern etwas.
Wenn ich mir vorstelle, dass ein Mitglied aus meiner Familie sterben will, dann wäre meine erste Reaktion sicherlich auch, dass ich versuchen würde, es zu verhindern. Da ist man emotional dann ja wahrscheinlich auch irgendwie zu nah dran, um objektiv zu sehen, dieser Mensch leidet so sehr, dass er sein Leben als nicht mehr lebenswert betrachtet. Julians Schwester hat ihm bei der Familientherapie aber zugesichert, dass sie mit seinem Suizid leben könne, sobald die gemeinsamen Eltern verstorben sind. Momentan kümmert er sich täglich um die beiden. Sein Vater hatte 2022 einen zweiten Schlaganfall und seiner Mutter ist sehr oft schwindelig, weshalb sie kaum noch das Haus verlässt. Julian sagt, er könne es gerade nicht übers Herz bringen, seine Eltern in dieser Situation alleine und seine Schwester im Stich zu lassen, die mit der Betreuung dann auf sich gestellt wäre. Auch wenn es ihm schwer fällt.
Also im Moment ist es natürlich eher so eine Last. Ich frage mich manchmal so, wie lange muss ich das noch aushalten? Und na, es ist aber trotzdem so quasi so ein Licht am Tunnel. Es ist nicht auf ewig. Meine Eltern sind schon über 80 und das wird nicht mehr ewig lange dauern.
Julian hofft, dass wenn es soweit ist und seine Eltern tot sind, es eine Möglichkeit für ihn gibt, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade ist die Situation, so wie sie ist, für ihn nämlich sehr belastend, wenn er in die Zukunft blickt.
Es fühlt sich an, wie erdrückt zu werden von dem, dass es da irgendwie so schwierig eine Möglichkeit gibt, für psychisch Kranke da an Mittel zu kommen. Ich habe mich zwar so abgefunden, das selbst umzusetzen, aber ich finde das auch so ein bisschen entwürdigend, ehrlich gesagt.
Auf die Frage, ob er glaubt, dass sich sein Entschluss nochmal ändern könnte, sagt Julian.
Ich halte es eher für unwahrscheinlich, weil es hat sich jetzt seit 2021 nicht verändert. Es ist weiterhin genauso der Wunsch da, wie auch vor eben fast 3 Jahren. Und da fallen mir einfach keine wirklichen Gründe ein, warum sich das jetzt einfach so noch ändern sollte.
Seit 3 Jahren ist sein Wunsch unverändert. Obwohl seine Depressionen zuletzt nicht mehr diagnostiziert wurden, hat Julian keine Hoffnung mehr, dass er sich irgendwann mit einem anderen Menschen tief verbunden fühlt und in seinem Leben wirklich glücklich wird. Und wenn er stirbt, möchte er das nicht auf gewaltsame, erniedrigende Weise, sondern sanft. Und dafür sucht er Hilfe. Am Ende unseres Gesprächs bedanke ich mich nochmal. Ich sage Julian, dass ich seine Beweggründe jetzt besser nachvollziehen kann. Und vielleicht gilt das auch für diejenigen, die zuhören und sich nicht vorstellen können, wie es ist, sterben zu wollen. Ich wünsche ihm aber, dass er in der Zeit, die er jetzt noch mit seinen Eltern hat, doch wieder Hoffnung findet.
Julian hat uns erzählt, wie es für ihn war, von Menschen, bei denen er Hilfe für den Suizid gesucht hat, abgewiesen zu werden. Wie wäre es gewesen, wenn er statt Dr. Spittler Dr. Turowski kontaktiert hätte? Wie geht Dr. Turowski mit Menschen um, die sterben wollen und an einer psychischen Erkrankung leiden? Julian kann uns das nicht verraten. Er hat Turowski nie kontaktiert und die beiden kennen sich nicht. Aber jemand anders hat davon berichtet. Vielleicht erinnert ihr euch an die Zeugin, von der wir euch in der vorletzten Episode erzählt haben. Sie leidet seit über 15 Jahren an chronischen Depressionen. Auch sie will deswegen sterben und auch sie hat, genau wie Isabel R., Dr. Turowski kontaktiert. Sie hat vor Gericht ausgesagt, damit die Kammer ein Bild davon kriegt, wie Dr. Turowski mit psychisch erkrankten SuizidanwärterInnen umgeht. Sie möchte ihre private Geschichte nicht in der Öffentlichkeit erzählen, deswegen verzichten wir darauf. Nur so viel. Sie habe den Eindruck gehabt, dass Dr. Turowski gründlich versucht habe herauszufinden, ob ihr Suizidentschluss aus einer akuten Krise heraus entstanden ist oder sie ihn bilanzierend getroffen habe, nach Abwägung aller in Frage kommenden Alternativen. Dazu habe er sich von ihr Arztbriefe und bereits vorhandene psychiatrische Gutachten schicken lassen und auch mit ihrem Partner sprechen wollen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 habe sich der Leidensdruck der Zeugin so zugespitzt, dass sie sich auf den Weg zu Dr. Turowski gemacht habe, um den Suizid so schnell wie möglich umzusetzen. Aus dem Auto heraus habe sie ihn angerufen. Turowski habe ruhig darauf reagiert und gesagt, dass es gut und richtig sei, dass sie sich bei ihm melde. Sie habe ihn auch unter Druck gesetzt, erklärte sie vor Gericht, und gesagt, dass sie sich dann eben gewaltsam suizidieren werde, wenn er ihr nicht bald Suizidassistenz leiste. Turowski habe ihr daraufhin ruhig und sachlich erklärt, was sie bei solch einem gewaltsamen Suizid erwarten könne und warum das nicht empfehlenswert sei. Sie habe sich von ihm sehr ernst genommen gefühlt. Turowski sei dann auf ihren Mann zu sprechen gekommen und habe erklärt, dass es für ihn erheblich einfacher wäre, ihren Tod zu bewältigen, wenn er dabei sei und sie bis zum letzten Moment begleiten könne. Die Zeugin hat vor Gericht herausgestellt, dass es ihr sehr geholfen habe, dass Dr. Turowski sie auch in diesem Moment akuter Aufregung und Verzweiflung ernst nahm und ihr auf Augenhöhe begegnete, statt die Polizei zu informieren und sie einweisen zu lassen. Er sei mit ihr alles gedanklich in voller Ernsthaftigkeit und Nüchternheit durchgegangen. Sie habe dann letztlich nicht mehr anders gekonnt, als seiner Bitte nach Hause zu ihrem Mann umzukehren, nachzukommen. Dr. Turowski habe sie auch nach dieser Aktion nicht, Zitat, fallen lassen. Vielmehr habe er ihr angeboten, für die Beurteilung der Freiverantwortlichkeit einen Psychiater zu suchen, der sie nicht gleich einweisen würde. Die Zeugin sagte, sie wolle noch immer sterben. Turowski wird ihr dabei momentan nicht helfen können. Er darf aktuell nicht weiter als Sterbehelfer arbeiten. Zumindest nicht, solange noch vor Gericht der Vorwurf im Raum steht, dass Isabel R.'s Sterbewunsch nicht auf ihrem freien Willen beruhte. Und Turowski, obwohl er das gewusst haben soll, ihr das tödliche Medikament zur Verfügung stellte. So steht es in der Anklage. Und um die Frage nach der Freiverantwortlichkeit zu klären, hat das Gericht einen Sachverständigen beauftragt, ein Gutachten dazu zu erstellen. Solche ExpertInnen bestellen Gerichte grundsätzlich dann, wenn es um etwas geht, das nur jemand mit spezieller Expertise beurteilen kann. Der Gutachter im Fall Turowski ist forensisch-psychiatrischer Sachverständiger, saß an jedem Verhandlungstag mit im Gericht und hat sowohl ZeugInnen als auch Dr. Turowski befragt. Da die Frage zu Turowskis Schuld unmittelbar mit der Beantwortung der Frage, ob Isabel R. einen freien Willen hatte, zusammenhängt, kommt dem Gutachten des Sachverständigen eine tragende Rolle zu. Und das hat er letzten Freitag vorgestellt. Im Kern kam der Gutachter zu der Aussage, eine freie Willensbildung an ihrem Todestag kann Isabel R. nicht abgesprochen werden. Dafür sprechen würden vor allem die Einschätzungen des leitenden Oberarztes und des Stationsarztes der Psychiatrie, in der Isabel R. nach dem gescheiterten Suizidversuch 2 Wochen lang untergebracht war. Beide hatten vor Gericht ausgesagt, dass sie zum Entlassungszeitpunkt keine Hinweise dafür gesehen haben, dass Isabel R.'s freier Wille aufgehoben war. Dass sie schon während des Aufenthaltes dort stabil war, dafür spreche auch, dass ihr innerhalb der 2 Wochen auch freie Ausgänge erlaubt waren. Der Gutachter hat vor Gericht eine Reihe von Dingen aufgezählt, die dagegen sprechen würden, dass Isabel R. keinen freien Willen gehabt habe. Beispielsweise, dass sie offenbar sehr wohl in der Lage war, die Folgen ihrer Handlung nachzuvollziehen. Ich musste daran denken, dass Isabel R. sich um ihre Freundin sorgte, die sie nach einem gewaltsamen Suizid aufgefunden hätte. Weiter sagte der Gutachter, dass ihre, Zitat, Handlungsplanung intakt gewesen sei. Vielleicht erinnert ihr euch daran, sie hatte beispielsweise ihren Hund bei einer Freundin untergebracht und ihr Geld überwiesen, damit sie sich um ihn sorgt. Auch aus den Videos und Sprachnachrichten, die der Kammer zur Verfügung standen, ließe sich laut dem Sachverständigen nicht ableiten, dass Isabel R. starke Stimmungsschwankungen oder Erregungszustände gehabt habe. Eine Beeinträchtigung des freien Willens wird man ihr allerdings nicht absprechen können. Denn laut Gutachter habe sich Isabel R. in einer mittelschweren depressiven Episode befunden, die sich auf ihren Lebenswillen und ihre Suizidalität ausgewirkt hätte. Aber zwingende Anhaltspunkte dafür, dass ihr freier Wille aufgehoben war, habe er nicht gefunden. Und eine Sache war ihm offenbar noch wichtig klarzustellen. Und zwar in Bezug auf Isabel R.'s Ambivalenz gegenüber ihrem Suizidwunsch. Vor Gericht war immer wieder Thema, dass sich Isabel R. in einigen Nachrichten an ihre Freundinnen und auch an Dr. Turowski dem Leben wieder zugewandter zeigte. Und auch ich selbst habe mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich dachte, na, wenn sie am Tag ihres Todes Dr. Turowski erst schreibt, dass sie noch weiter leben wolle und kurz darauf dann doch sterben will, wie gefestigt kann ihr Suizidwunsch dann sein? Aber der Gutachter machte klar, dass Ambivalenz kein Hinweis darauf sei, dass Isabel R. keinen freien Willen gehabt habe. Außerdem sei ihr ihre Ambivalenz durchaus bewusst gewesen. Sie entschuldigte sich beispielsweise bei Dr. Turowski für das ständige Hin und Her. Was heißt das jetzt? Für Dr. Turowski ist das erstmal nicht schlecht. Der Gutachter konnte Isabel R. retrospektiv zwar auch keine positive Bescheinigung eines freien Willens ausstellen, aber er kann ihn ihr eben auch nicht absprechen. Und heißt es nicht, im Zweifel für den Angeklagten? 2 Fragen erscheinen mir jetzt wichtig. Erstens, wird das Gericht dem Gutachten folgen? Grundsätzlich sind Sachverständige vor Gericht eine Art Beweismittel, derer sich das Gericht zu seiner freien Überzeugungsbildung bedienen kann, aber eben auch nicht muss. Beispielsweise, wenn es deren Gutachten nicht für plausibel hält. Allerdings müsste das Gericht begründen, wieso es von der Bewertung des Sachverständigen abweicht. Und das könnte kompliziert werden. Die 2. Frage, die ich mir stelle, selbst wenn das Gericht dem Gutachten folgt und davon ausgeht, dass man Isabel R. ihren freien Willen nicht absprechen kann, hat Dr. Turowski das dann trotzdem hinreichend geprüft? Und falls nicht, kann ihm das zum Verhängnis werden? Um 9.30 Uhr wurde die Beweisaufnahme abgeschlossen. Zeit für die Schlussvorträge. Nachdem sich die Staatsanwältin erhob, führte sie aus, dass die Begrifflichkeit der Freiverantwortlichkeit in diesem Prozess nicht medizinisch, sondern juristisch zu bewerten sei. Und wenn die freie Willensbestimmung durch eine psychische Krankheit beeinträchtigt sei, dann komme es juristisch gesehen nicht darauf an, ob sie jetzt erheblich beeinträchtigt sei. Der Gutachter hatte ja erklärt, dass man Isabel R. eine Beeinträchtigung des freien Willens nicht absprechen könne. Die Unterscheidung zwischen juristisch und medizinisch hat sie auch bei der Ambivalenz gemacht. Hier bezog sie sich eben auf die Aussage des Gutachters, dass Ambivalenz kein medizinisches Kriterium sei, das gegen den freien Willen spreche. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber in Bezug auf die Suizidhilfe in seinem Urteil von 2020 festgehalten, dass von einem freien Willen nur dann ausgegangen werden kann, wenn der Entschluss, aus dem Leben zu scheiden, von einer gewissen inneren Festigkeit und eben Dauerhaftigkeit getragen ist. Und bei der Dauerhaftigkeit, so die Staatsanwältin, sei die Ambivalenz eben sehr wohl relevant. Die Staatsanwältin sagte, Dr. Turowski habe eine Mission. Er sei Überzeugungstäter. Sie nehme hier einen minderschweren Fall des Totschlags an und forderte eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten. Dr. Turowskis Strafverteidiger erwiderte in seinem Schlussvortrag in Bezug auf die Unterscheidung zwischen juristischen und medizinischen Begrifflichkeiten, dass ein medizinisches Problem auch weitestgehend medizinisch bewertet werden müsse. Deswegen müsse man sich auf die Kernaussage des Gutachters stützen, nämlich, dass die Freiverantwortlichkeit von Isabel R. nicht auszuschließen sei. Sein Mandant werde hier als, volkstümlich ausgedrückt, Monster dargestellt, das ohne Rücksicht auf die Rechtslage seine Suizidbegleitung durchsetzen wollte. Und dem würde er aufs Schärfste widersprechen. Seiner Auffassung nach sei das große Problem, dass es in Deutschland, im Gegensatz zu den Niederlanden oder Belgien, an gesetzlichen Regelungen fehle und eben nicht klar sei, was man darf und was nicht. Und das dürfe kein Problem seines Mandanten sein, sondern sei, Zitat, ein Problem des lahmarschigen Gesetzgebers, der sich bisher nicht dazu durchringen konnte, hier eine klare Regelung mit klaren Maßstäben zu setzen. Kurzer Hinweis, in der nächsten Folge gehen wir darauf ein, warum es die bisher nicht gibt. Der Verteidiger sagte weiter, wenn der Gesetzgeber keine Regelungen geschaffen habe, könne man dagegen auch nicht verstoßen. Er beantragte den Freispruch für Dr. Turowski und betonte abschließend an die LaienrichterInnen gewandt, dass man nicht von der Unschuld seines Mandanten überzeugt sein müsse. Es reiche, wenn man Zweifel an seiner Schuld habe, um ihn freizusprechen. Das letzte Wort hatte Dr. Turowski selbst. Ihm war wichtig, nochmal zu betonen, dass Isabel R. erfahren und kompetent in der Beurteilung ihrer Krankheit und des Verlaufs auf ihn wirkte. Im Gegensatz zum Gutachter, der die Freiverantwortlichkeit im Nachhinein beurteilen musste, haben ihm im persönlichen Kontakt Eindrücke wie ihre Mimik, Gestik, Körperhaltung und so weiter zur Verfügung gestanden. Isabel R. habe in Bilanzierung auf ihre Lebens- und Krankheitsgeschichte ihr Leben beenden wollen. Und dieses Recht habe ihr zugestanden. Genauso wie das Recht, dafür Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hatte Dr. Turowski das Recht, Isabel R. beim Sterben zu helfen? Darüber muss nun das Gericht entscheiden. Schuldig oder nicht schuldig? Die Antwort darauf hört ihr in unserer letzten Folge, am 9. April.
Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Justitias Wille ist eine Original Podcast Series der Partner in Crime und Studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hanna Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin Lange van Rabe II. Juristische Beratung Abel und Kollegen. Executive Producer wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womans.